Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ja, moin Justin. Worum soll es heute gehen? Zulassungsverfahren. Erklär uns doch mal heute. Tell doch mal unseren Zuschauern, what we'll tell them.
Ja, also es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es ist klar, das Medizinstudium, also das ganze Zulassungsverfahren zum Medizinstudium wurde überarbeitet. Das Ganze ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ende 2019 ist das Ganze so mehr oder weniger in Kraft getreten. Und man kennt ja dieses Grundproblem, dass die meisten Leute eben Schwierigkeiten hatten, mittlerweile ins Studium zu kommen. Ich meine, wir beide sind ja irgendwie absolute Thronreiter, was das angeht. Wir haben ja beide Ewigkeiten gebraucht. Und irgendwann hieß es halt, jo, das geht so nicht mehr. Wir brauchen ein neues Verfahren, wie das Ganze geregelt wird. Und das ist eigentlich Inhalt des Podcasts heute. Wir wollen das Ganze mal erklären. Das ist Nummer eins. Wie funktioniert das? Zweitens sind wir ja auch immer brandaktuell. Und zwar sind jetzt die Auswahlquoten für das Sommersemester rausgekommen. Also die ersten sozusagen in Anführungsstrichen Werte dafür, wie sich das jetzt entwickelt hat, wie die Zulassungsquoten und die Grenzränge sozusagen im Sommersemester waren. Die wollen wir so ein bisschen ansprechen und damit dann eben am Ende sagen, wie sind wahrscheinlich die Chancen der jetzt zukünftigen Bewerber fürs Wintersemester? Und was sind so ein paar Take-Home-Messages sozusagen, um zu gucken, was ist jetzt das Wichtigste, was man machen muss oder worauf wird es vielleicht in den nächsten Jahren dann hinauslaufen, wenn es darum geht, sich erfolgreich hoffentlich fürs Medizinstudium zu bewerben?
Ja, genau. Auf das Rechtliche gehen wir jetzt nicht ordentlich drauf weiter ein. Ne? Das war ja, haben wir auch erst überlegt zu machen, aber das wird das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen in die Länge ziehen und das würde das Ganze auch, weiß es nicht, wie hoch interessant das ist. Auf jeden Fall, um das kurz vielleicht abzuhandeln vorher, das ist eben verfassungswidrig gewesen, das Verfahren vorher oder viele Dinge sind verfassungswidrig gewesen. Deswegen ist das Verfahren umgestellt worden. Das ist jetzt hat jetzt zum ersten Mal gestartet quasi dieses Sommersemester und ja, wird jetzt das Wintersemester natürlich so weitergeführt. Und da gehen wir jetzt durch die Folge einmal durch. Erstmal erklären wir, hast du ja gerade eigentlich ja schon gesagt, ne? Welche Quoten es überhaupt gibt, was geändert wurde und genau, starten wir einfach mal rein, oder?
Ja, also Quote Nummer 1 ist die Abiturbestenquote. Über die Abiturbestenquote werden insgesamt 30% der Studienplätze vergeben. Damals waren das 20%, das heißt, es sind jetzt 10% mehr. Da muss man natürlich gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das Ganze wird mittlerweile nicht mehr nach dem direkten Abiturschnitt vergeben, sondern nach der Abiturpunktzahl. Das heißt, manche Bundesländer vergeben insgesamt 900 oder haben eine maximal erreichbare Punktzahl von 900, manche von 840. Aber das wird dann eben am Ende auf die 900 zugerechnet. Also letztendlich ist die eigentliche Durchschnittszahl nicht mehr so entscheidend, also was heißt nicht entscheidend, sondern es wird wirklich mit der genauen Punktzahl gerechnet, um das ganz genau machen zu können. Dann wird das Ganze, um so ein bisschen die Vergleichbarkeit herzustellen, das war damals auch ein, finde ich, berechtigter Kritikpunkt, verschiedene Listen erstellt. Es war nämlich damals so, dass man gesagt hat, okay, es gibt Unterschiede in den Bundesländern, je nachdem, wo man Abitur geschrieben hat. Da geht es gar nicht unbedingt darum zu sagen, wo ist es schwerer oder wo ist es einfacher, sondern eher so ein bisschen, die Konkurrenz ist je nach Bevölkerung ja so ein bisschen anders. Also ob ich jetzt irgendwo in Hamburg alleine nur Abi geschrieben habe oder irgendwo, wo es halt größer ist, wo mehr in Anführungsstrichen Konkurrenz dann eben da sind, mehr Mitbewerber da sind, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder sowas. Da muss eben eine Vergleichbarkeit hergestellt werden. Und das geschieht eben in Form von Erstellung sogenannter Listen. Das kannst du ja mal erklären.
Jo, das passiert eben über einmal eine Landesliste oder halt über 16 verschiedene Landeslisten des jeweiligen Bundeslandes, die dann hinterher zusammengeführt werden zu einer Bundesliste. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dass die Vergleichbarkeit dadurch einfach hergestellt werden soll zwischen den einzelnen Bundesländern. Wie funktioniert das jetzt mit den Landeslisten? Naja, eigentlich ist es recht simpel. Jetzt nehmen wir mal ein Bundesland, sagen wir jetzt halt NRW, werden eben alle Abiturienten nach ihren Punkten gelistet. Also nicht mehr nach dem Schnitt, hast du ja auch schon gesagt, sondern nach den Abiturpunkten, wie viele Abiturpunkte die gehabt haben. Und jetzt der Beste von NRW mit von mir aus, weiß nicht, 898 Punkten, ist auf Platz 1 und dann wird das eben weiter runtergerechnet oder halt weiter abgestuft. Dann der Zweitbeste ist auf Platz 2 und so weiter und so weiter. Und jetzt werden eben alle Einserplätze quasi auch nochmal auf, also wenn das jetzt zusammengeführt wird auf die Bundesliste, wird der Beste aus NRW auf, in der Bundesliste auf Platz 1 gesetzt, weil NRW die meisten Einwohner hat, deswegen ist NRW an Platz 1. Und dann an zweite Stelle kommt Bayern, das heißt, der Beste aus Bayern kommt auf Platz 2, unabhängig jetzt davon, wie viele Punkte der jetzt hatte. Wenn der jetzt, der Beste aus Bayern, weniger Punkte hat als der Zweite aus NRW, wird er trotzdem auf der Bundesliste höher gerankt. Einfach, weil er in Bayern der Beste war. Und so wird das eben weiter abgestuft. Dann einfach alle 16 Bundesländer einmal durch. Und dann geht's weiter mit dem Zweiten von NRW. Der ist dann der 17. im Prinzip. Und dann geht das Ganze wieder so einmal weiter durch. Und so wird dann eine Bundesliste hergestellt zwischen allen Bundesländern. Genau, und danach wird dann eben die Abiturbestenquote vergeben oder die Plätze der Abiturbestenquote vergeben. Ich hoffe, genau, das war verständlich formuliert.
Das war, glaube ich, verständlich. Also wir können ja kurz zusammenfassen, es wird eine Liste für jedes Land erstellt. Das sind Landeslisten, es entstehen 16 Listen und diese werden dann anschließend zusammengefasst auf eine Bundesliste. Und das ist sozusagen die endgültige, definitive Bundesliste, wo aber berücksichtigt werden muss, das ist etwas Neues. Da wird nicht nur werden nicht nur alle Bewerber und Bewerberinnen der Humanmedizin mit aufgezählt, sondern sowohl von Pharmazie, Tiermedizin und auch Zahnmedizin. Das ist quasi eine Liste für alle zulassungsbeschränkten Studiengänge in Deutschland. Das ist insofern relevant, weil man sich mittlerweile, das ist auch eine Neuerung, nicht nur für Humanmedizin bewerben kann, sondern eben auch für alle anderen gleichzeitig. Damals musste man sich noch entscheiden. Da gab es auch immer so diese Möglichkeit, yo, ich steige in Zahnmedizin ein, weil ich in Humanmedizin keinen Platz bekommen habe und versuche dann irgendwann während meines Studiums irgendwie zu wechseln oder so. Das ist jetzt insofern nicht mehr nötig. Man kann sich jetzt zumindest versuchen, in beiden Studiengängen zu bewerben. Diese Bundesliste wird dann letztendlich so zusammengefasst oder es entsteht daraus am Ende eine jeweilige Rangliste für das jeweilige Studienangebot. Wie kann man sich das vorstellen? Hamburg zum Beispiel wird, also die Universität Hamburg wird am Ende eine andere Liste haben als zum Beispiel Berlin. Das liegt aber nicht daran, dass sie nicht die gleiche Liste benutzen. Also sie nehmen die Information bzw. die Reihenfolge trotzdem zwar von dieser Bundesliste, aber je nachdem, wo sich jemand jetzt beworben hat oder so, kann sich ja die Liste so ein bisschen unterscheiden. Angenommen, auf der Bundesliste stehen 5 Menschen direkt nacheinander und untereinander, aber der Dritte aus diesen 5 hat sich zum Beispiel in Hamburg nicht beworben. Dann werden natürlich nur 4 für Hamburg auf dieser Liste angezeigt. Und so kann sich das dann immer nochmal variieren. Das ist eine unglaubliche Dynamik, die da letztendlich entsteht. Das heißt sozusagen, dass der List, also was ist die Take-Home-Message aus diesem Blog? Der Listenplatz auf der Bundesliste ist nicht direkt der Listenplatz für die jeweilige Universität. Da kann man wesentlich besser noch abschneiden. Man kann da theoretisch noch weiter nach vorne rücken.
Man kann auch insofern noch weiter nach vorne rücken, weil ja auch Leute, die jetzt eventuell vor mir stehen, die sich auch in Hamburg jetzt beworben haben, aber auch einen Platz an der Uni bekommen, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu der Ortspräferenz, zu der persönlichen, sich aber für eine andere Uni entscheiden, weil die woanders auch einen Platz bekommen haben. Das heißt, der vor mir fällt raus, weil er sich für eine andere Uni entscheidet und ich rutsche auch wieder einen Platz nach vorne. Und genau, das habe ich halt diese persönliche Ortspräferenz ja schon ein bisschen angeschnitten. Das war ja, hat sich ja auch mega geändert, weil man früher musste man sich ja wirklich entscheiden, in welchen Unis man sich bewerben möchte. Das hat sich jetzt halt auch geändert, weil man sich an allen Unis gleichzeitig bewerben kann, wenn man das möchte und von vornherein einfach schon seine persönlichen Ortspräferenzen quasi dadurch abgeben kann.
Genau, es ist jetzt letztendlich so, dass die Unis auch gar nicht mehr die Ortspräferenz erfahren. Das ist mittlerweile alles sozusagen, wie soll man das sagen, nicht anonym, aber damals war es ja noch so, dass Universitäten für die Leute, die sich damals nicht beworben haben, als Auswahlkriterien oder als Auswahlkriterium die Ortspräferenz schon sozusagen voraussetzen konnten oder stellen konnten. Das heißt, wenn sich jemand für Hamburg bewerben wollte, dann musste er Hamburg auf 1 setzen. Wenn aber Berlin das Gleiche vorausgesetzt hat und gesagt hat, wenn ihr euch für Berlin bewerben möchtet, dann musst du Berlin auf 1 setzen, dann fällt sozusagen eine von beiden Unis schon raus, weil man sich für eine entscheiden muss, die man auf Ortspräferenz 1 gesetzt hat. Das war so. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Das ist eben auch so eine Neuerung des Verfahrens, dass eben die Ortspräferenz kein hinreichendes Kriterium für die Studierfähigkeit sozusagen ist.
Ja, hat auch mit dem Wort Ortspräferenz irgendwie eigentlich nicht wirklich was zu tun gehabt, ne?
Hat damit nichts mehr zu tun.
Es war eigentlich ein Vorauswahlkriterium und fertig. Ja, und man konnte sich auch nur auf 6 Unis beschränken. Das ist auch mittlerweile anders. Man kann sich jetzt an allen Unis gleichzeitig bewerben. Das ist nicht mehr auf 6 Unis beschränkt.
Eben. Also damals war das sozusagen noch, ich meine, bei dir war es so, bei mir war es so, ich musste richtig Mathe, das war Mathe quasi, um herauszufinden, wie setze ich meine Ortspräferenzen, mein Chancen entsprechend. Also es war wirklich so, du konntest deinen Platz teilweise, wenn du die falschen Ortspräferenzen gesetzt hast, verschenken. Es war wirklich möglich, durch die falschen Ortspräferenzen, obwohl man theoretisch im Auswahlverfahren gut genug gewesen wäre, seinen Platz nicht zu bekommen. Das ist eben jetzt zum Glück nicht mehr so. Ich glaube, damit haben wir das ganz gut geklärt, was man vielleicht, bevor wir zur nächsten Quote übergehen, mal sagen sollte. Damals war es auch noch so, dass man mehr oder weniger also sich für die Quoten einzeln bewerben musste. Mittlerweile bewirbt man sich automatisch für alle. Also man nimmt automatisch an der Abiturbestenquote und an den anderen beiden Quoten, die wir jetzt noch nennen, teil. Das ist insofern relevant, weil das einfach die Chancen im Zusammenhang damit, dass man sich ja auch an jeder Uni jetzt sozusagen bewerben kann, extrem erhöht, weil irgendwie, also jede minimalste Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Kombination aus dem, was man sozusagen vorweist und was Unis fordern, irgendwie ausgerechnet wird, ne?
Ja, genau. Und also was jetzt unsere Meinung hinterher dazu ist und wie sich das auswirken kann und sowas, da kommen wir dann später drauf zurück, ne? Und welche Erfahrungen jetzt aus dem Sommersemester mit einspielen oder zumindest das, was wir jetzt in dem Sommersemester quasi so an Erfahrungen gelesen haben, das erklären wir dann oder erzählen wir dann halt später mal, ne, was unsere Gedanken dazu sind, weil dann springen wir mal einmal zur nächsten Quote. Die immer noch größte Quote, nehmen wir die als nächstes, die ADH, die Auswahlverfahren der Hochschule.
Jo.
Genau, dann springen wir da mal rein. Das ist ein bisschen anders strukturiert als bei der Abiturbestenquote. Da ist es nämlich nach Punkten sortiert. Man kann eine gewisse Punktzahl erreichen. Und zwar ist die maximale Punktzahl bei allen Unis sind 100 Punkte, die man erreichen kann. Wie die Unis diese Punkte jetzt aufteilen, ist auch recht klar definiert. Die Unis müssen nämlich müssen diese 100 Punkte vergeben mit einer Mischung aus dem NC und eben im Medizinstudium. Das ist jetzt bei Zahnmedizin, Veterinärmedizin, glaube ich, ein bisschen anders. Aber beim Humanmedizinstudium ist es so, dass die noch zwei NC-unabhängige Kriterien einbringen müssen. Klar, NC-Kriterium ist klar, ist der NC. Wie der gewichtet wird, erkläre ich gleich. Und dann, dass die NC-unabhängigen Kriterien, die sind eben klar vorgegeben. Welche das sein dürfen, das sind 4 Stück oder aus 4 Stück können sich die Unis 2 aussuchen. Das ist dann einmal der HAMNAT oder der TMS als erstes, als zweites Auswahlgespräche, als drittes können noch abgeschlossene Berufsausbildung und halt die Berufstätigkeit mit eingeschlossen werden und als viertes dann außerschulische Leistungen, beispielsweise wie Dienste oder Preise, die man bekommen hat, wie, weiß ich nicht, Jugend forscht. Da gibt es nämlich manche Leute, die haben dann in der 6. Klasse einen Roboter gebaut, beispielsweise, wie der Kollege Justin, ja. Das könnte man sich dann auch anrechnen lassen, das kann man ja an der Stelle vielleicht ja auch mal ganz kurz nennen. Genau, das ist
der größte Keck, ne? Du bist der größte Keck.
Ich wollte es ja nur mal erwähnen, die Leute müssen sich ja auch vorstellen können, was heißt denn Preise, ja, das muss man ja wissen. Jugendforsch ist eben ein so ein Preis.
Ihr könnt genau nachlesen auf der Seite, was angerechnet wird und was nicht.
Ja, also, genau. Genauso wie mit den Ausbildungen, welche Ausbildungen da jetzt reinkommen und welche nicht, das kann man bei Hochschulstart sofort nachlesen.
Jo.
Genau, wie das jetzt vergeben wird, dann geh du noch mal kurz darauf ein.
Ja, das ist, also ich bin mir generell gar nicht so sicher, also was ich noch sagen wollte, es müssen im Auswahlverfahren müssen 2 schulnotenunabhängige Kriterien quasi eingebracht werden. Ich glaube, sie können aber auch mehr nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie können auch mehr als nur 2 nehmen und die dann eben nochmal kleiner gewichten, weil du eben meintest, sie können sich 2 davon aussuchen, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Ach so, ja, dann habe ich das vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe auch so gelesen, dass es mindestens 2 sein müssen. Ja, genau. Ja, es sind mindestens 2, sie können auch mehrere nehmen.
Ja, und ansonsten, ja, man hat eben diese 100 Punkte, dann kommt die Abiturzahl, Medizinertest und die stundennotenunabhängigen Kriterien dazu. Und jetzt zu den Medizinertests, was ist da momentan am größten? Da haben wir einmal den HAMNAT. Der HAMNAT wird momentan noch in Hamburg und in Magdeburg geschrieben bzw. angerechnet. Schreiben kann man den momentan auch noch in Greifswald. Da gab es jetzt wegen Corona so ein paar andere Probleme. Aber angerechnet für Humanmedizin wird er in Magdeburg und in Hamburg. Damals war das noch Berlin. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Was aber viel größer ist und viel wichtiger wird, ist jetzt momentan der Tim S. Der ist auch ein Studierfähigkeitstest, über den haben wir auch eine Folge gemacht. Gerne abchecken, generell Folgen, alles Mögliche sind immer aktuell und kommen auch demnächst noch, wo ihr eigentlich alles Wichtige für Studium und so zusammenkriegt. Also an der Stelle sei doch mal gesagt, ihr dürft gerne abonnieren, da würden wir uns groß drüber freuen. Ne?
Natürlich.
Ja klar, ne, da kriegt der Luki morgens, wenn er seinen Kaffee schlürft, dann mal so ein kleines Grinsen.
Ja klar, wenn da so ein Abonnement mehr ist, so morgens beim Kaffee, wie soll der Tag denn besser starten?
Ja. Nein, letztendlich ist es einfach so, wir wollen ja einfach dafür sorgen, dass möglichst viele Leute alle Informationen gebündelt zusammengetragen kriegen und damit eben ihren Studienplatz bekommen, weil so ging es uns auch und ja, das ist es eigentlich vom Ding her zum Auswahlverfahren der Hochschulen.
Ja, darf ich da vielleicht noch mal kurz ein Beispiel nennen? Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute das auch schon sofort verstanden. Ich für mich persönlich bräuchte eigentlich immer so ein Beispiel, weil das ist ja jetzt, das war ja jetzt ein bisschen theoretisch, aber wie sieht's denn jetzt bei den einzelnen Unis aus? Das kann man online auch nachlesen, wie das an jeder Uni zumindest im Sommersemester, fürs Wintersemester ist die Verteilung noch nicht raus. Aber das Datum auch 3.6. hast du gesagt, ne? Mhm. Genau, 3.6. wird das auch fürs Wintersemester rausgegeben, fürs Sommersemester sind die jetzt eben schon rausgekommen, nur damit man es vielleicht einmal besser versteht. An der Charité in Berlin ist es beispielsweise so, dass dass das Abi 20 Punkte, kann man maximal 20 Punkte bekommen, für den TMS maximal 60 Punkte und dann für einen anerkannten Dienst nochmal 20 Punkte. So setzen sich diese 100 Punkte zusammen. Der TMS natürlich ist das jetzt vom Prozentrang natürlich abhängig, wie viele man von den 60 Punkten bekommt, und beim Abi genau das Gleiche. Da wird man auch wieder innerhalb seines Bundeslandes auf den Prozentrang gesetzt und wird dann anhand des Prozentrangs bekommt man eben eine bestimmte Prozentzahl von der Punkte vom Abi. Und so setzt sich das eben bei anderen Unis halt anders auseinander. Also diese Gewichtung, die ist an Unis unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob das gerade nämlich, als ich das so theoretisch gesagt habe, so durchgekommen ist, aber so verändert sich das eben von Uni zu Uni und so hat man halt an manchen Unis eine bessere Chance, an manchen eine schlechtere Chance. Aber wie die Verteilung genau ist, am besten fürs Wintersemester, 3.6, sich das angucken, diese Tabelle. Genau, aber im Endeffekt macht es keinen Unterschied, weil am besten eh sowieso überall bewerben. Aber da kommen wir auch nochmal später zu der Take-Home-Message, ne?
Richtig, was man natürlich eventuell noch dazu sagen könnte, ist, dass dieses Auswahlverfahren, gerade dadurch, dass der TMS jährlich geschrieben werden kann, das kann man ja mal kurz sagen, wie gesagt, alles zum TMS, wie ihr euch darauf vorbereitet, wie sich das anfühlt, wir haben ihn beide geschrieben, alles in der extra Folge, da haben wir wirklich ausführlich nochmal Infos zusammengestellt, aber was man eben dazu sagen muss, der wird einmal im Jahr geschrieben und die Konkurrenz sieht in jedem Jahr natürlich auch anders aus und die Bewertung des Tests geht nicht nach Maximalpunktzahl, sondern immer in Konkurrenz mit deinen anderen Mitteilnehmern. Das heißt, und Teilnehmerinnen, wir wollen ja hier richtig, ne? Richtig
gendern. Richtig gendern, ja, bitte.
Auf jeden Fall ist es so, dass es durchaus sein kann, dass dadurch sozusagen die Punktevergabe im Wintersemester anders aussieht als jetzt im Sommersemester. Das muss man immer noch mal so ein bisschen mit einberechnen, dass es sehr schwer ist, quasi Tendenzen abzusehen. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Was ich nur damit sagen wollte, ist, dass das eine Sache ist, das sich immer fortlaufend ändern kann und wahrscheinlich auch ändern wird. Es wird wahrscheinlich immer ungefähr um einen ähnlichen Wert sich einpegeln, aber es ist kein festgesetzter Wert. Man kann nicht damit rechnen, dass man immer die gleiche Punktzahl bekommt, ne? Genau.
Das ist richtig, genau. Genau, ich würde zunächst Quote gehen.
Mach mal.
Außer du hast noch was.
Nö.
Wenn man jetzt gut mitgerechnet hat, wird man ja merken, dass die letzte Quote, dass da noch 10% übrig sind. Das ist jetzt die zusätzliche Eignungsquote, nämlich das war ja früher die Wartezeitquote, das wird jetzt geändert. Die gibt es jetzt nicht mehr, die Wartezeit. Also beziehungsweise es gibt jetzt ein Übergangsverfahren, erklären wir gleich kurz, aber jetzt ist es eben die zusätzliche Eignungsquote, die nur noch 10% gibt. Und da kann man nämlich auf genauso 100 Punkte kommen, wie das auch beim Auswahlverfahren der Hochschule ist. Das richtet sich auch wieder nach vier Kriterien, wie diese 100 Punkte vergeben werden. Das ist wieder ein fachspezifischer Studieneignungstest, also wieder der HAMNAT oder der TMS. Da kann man schon sehen, okay, der TMS ist wahrscheinlich extrem wichtig. Auswahlgespräche, wieder eine abgeschlossene Ausbildung, oder besondere Vorbildung, schulische Tätigkeiten oder schulische Leistungen, was auch immer. Jetzt für die Wartezeitler jetzt interessant ist, dass in den nächsten 2 Jahren die Wartezeit aber noch mit einberechnet wird, weil man jetzt so eine Übergangszeit machen möchte.
Nochmal kurz, bevor ich unterbreche dich mal eben an der Stelle, erklär doch erstmal einmal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, weil sie ganz neu sind, was Wartezeit überhaupt war oder ist, damit die Leute nochmal genau wissen, worum es da ging.
Ja gut, klar, da bin ich jetzt irgendwie von ausgegangen. Also Wartezeit ist im Prinzip, früher war es so, dass man gesagt hat, wenn mein Abi jetzt beispielsweise zu schlecht ist, ich habe jetzt ein Abi von 2x oder 3 irgendwas, ist ja auch egal, dann mache ich erstmal eine Ausbildung oder sowas, sammle Wartesemester. Das bedeutet, dass ich eben nicht studiere, dass ich auch in keinem anderen Studiengang eingeschrieben bin und ja, eine gewisse Zeit warte. Das waren meistens immer so 7 oder 8 Jahre, meine ich. Dann hat man so viele Semester angesammelt, dass man dann mit genug Wartesemestern im Prinzip in das Studium reinkommen konnte. Ist das verständlich?
So ist es. Ja. Der Grund, warum die Wartezeit letztendlich auch abgeschafft wurde, war, weil es hieß, es darf sozusagen nicht mehr Wartezeit zusammenkommen als eigentliche Regelstudienzeit. Und man studiert ja 6 Jahre, 3 Monate Humanmedizin und die Wartezeit war da schon lange drüber. Jo. Und das geht halt nicht. Das kannst du halt nicht machen. Das ist komplett gestört. So. Mhm.
Und was auch noch ein Grund war, ist, dass das Wartesemester im Prinzip kein Kriterium darüber sind, wie gut man jetzt im Studium abschneidet, dass das kein Studienfähigkeitskriterium ist. So, deswegen, das waren so mehrere Gründe, weswegen man gesagt hat, okay, man schafft die Wartezeit ab, konnte jetzt aber auch nicht sagen, so von jetzt auf gleich, okay, tschüss alle, die jetzt schon ein paar Jahre gewartet haben, haben jetzt einfach Pech gehabt. Deswegen hat man jetzt diese Übergangszeit eingeführt. Dann erklär du dir doch mal einmal kurz.
Die Übergangszeit ist eigentlich relativ einfach. Man versucht halt jetzt eben von dieser Wartezeit abzukommen. Und es ist so, dass man in der zusätzlichen Eignungsquote in diesem Semester beziehungsweise bis Wintersemester 2021 noch maximal 45 Punkte aus diesen 100, die Lukas eben beschrieben hat, erreichen kann. Und man bekommt pro Wartesemester, was man bis zu diesem Zeitpunkt eben gewartet hat, 3 Punkte. Das heißt, Beispiel, ich habe 5 Wartesemester, dann bekomme ich 15 Punkte bis zum Wintersemester 2021 oder jetzt zu dieser Zeit. Im darauffolgenden Jahr, also Sommersemester 21 und Wintersemester 21/22, weil man eben versucht, die Wartezeit abzustufen, sind es ja nur noch 2 Punkte pro Wartesemester. Wenn ich dann 10 Wartesemester habe, bekomme ich logischerweise 20 Punkte und so weiter und so fort. Und ab dem Sommersemester 22, also 2022, wird es dann keine Punkte mehr auf die Wartezeit geben. Dann ist das finito. Das ist dann komplett weg.
Jo. Das ist richtig, genau. Und dann setze ich das eben noch aus dem TMS, die restlichen Punkte, die restlichen 55. Jetzt wird das Wintersemester noch eben aus dem TMS und sowas, was wir gerade genannt haben, dann noch zusammen die restlichen 55 Punkte. Ja, gibt es dann zu der zusätzlichen Eignungsquote noch was zu sagen?
Ich glaube nicht. Vielmehr ist es nicht. Der Gedanke ist halt zu sagen, NC unabhängig, dass das Ganze halt irgendwann oder komplett Abiturnoten unabhängig vergeben wird, diese Quote.
Ist ja jetzt schon.
Ja, also die ist ja sozusagen jetzt schon. Ich meine nur, wenn du jetzt die Wartezeit dann ganz raus hast, dann wird das ja durch irgendwas anderes ersetzt werden müssen. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann sozusagen die anderen Schulnoten unabhängigen Kriterien werden oder ob der TMS mehr gewichtet wird und so weiter. Also klar, wie gesagt, du brauchst jetzt schon keine Schulnote mehr dafür, aber gefühlt musst du halt irgendwie ein anderes Äquivalent dafür aufbringen, was nicht jeder kann. Ob du jetzt sozusagen den NC nicht aufbringst oder ob du jetzt die Wartezeit nicht aufbringst, das betrifft halt immer nur einen relativ kleinen Teil, der irgendetwas hat, was die anderen nicht haben. Deswegen finde ich, wird die Quote, da kommen wir jetzt schon so langsam in so eine Prognosesache, erst richtig interessant, wenn dann diese Wartezeit dann komplett abgeschafft wird. Was nicht heißen soll, dass das nicht gut ist, dass man jetzt diese Quote noch mit einführt, ne? Oder dass man diesen Übergang überhaupt hat. Hm. Sonst wäre es ja auch richtig bitter für die Leute, die jetzt lange gewartet haben.
Das wäre echt richtig bitter. Was ich aber auch ein Stück weit bitter finde, ist, dass die Quote halt auf 10% reduziert wird. Das sind dann halt bei, was weiß ich, lass mal so 200 Studienplätze mal so eine Uni haben. Dann bist du dabei 20 Plätzen, die darüber vergeben werden. Ne? Also da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in die Prognoserichtung. Bei weniger Plätzen, die natürlich angeboten werden, steigt natürlich der Preis. Ne? So ist es. Und ja, da kommen wir jetzt ein bisschen in die Prognose, weil wir haben uns ja mal angeguckt, was so im Sommersemester, was man da gebraucht hat für Punkte und so. Das hat sich da ja auch so ein bisschen abgezeichnet, dass man schon echt viele Punkte auch gebraucht hat für die zusätzliche Eignungsquote, um da einen Platz zu bekommen. Ne?
Richtig, also wir können jetzt die Quoten mal kurz durchgehen nochmal. Also du hast jetzt eben ZDQ nochmal angesprochen. Ich wollte nur vielleicht so ein bisschen als Verlängerung oder als sozusagen letztendliche Erklärung für die Abiturbestenquote nochmal ein Beispiel anbringen. Man kann sich das jetzt so vorstellen, es wurden jetzt die Auswahlgrenzen für Sommersemester eben rausgegeben und man guckt sich dann an, zum Beispiel Berlin, und dann sind quasi die Abiturbestenquote für Berlin ist nicht mehr 1,1, so wie es war. Das heißt dann, jemand mit 1,1 hat noch einen Studienplatz bekommen, darunter dann nicht mehr, sondern darunter sind dann die ganzen Bundesländer aufgezählt und du guckst dann quasi nach, okay, wo habe ich Abitur gemacht, meinetwegen in Hamburg, und dann kannst du gucken, in jemand, der in Hamburg ein Abi von 1,2 hatte, hat in Berlin noch einen Platz bekommen über die Abi-Bestenquote. Jemand, der aber zum Beispiel ganz woanders studiert hat, in Bayern meinetwegen, der hat zum Beispiel mit 1,3 noch einen Platz bekommen in Berlin und so weiter und so fort. Das heißt, man muss jetzt sozusagen gucken.
Du meinst einer, der in Bayern Abi gemacht hat? Du hast gerade gesagt, einer, der in Bayern studiert hat, aber ist ja egal.
Oh, sorry. Ja. Einer, der in Bayern Abi gemacht hat, der hat dann quasi zum Beispiel noch mit 1,3 einen Platz bekommen. Das kann sich dann also ab jetzt unterscheiden. So muss man dann diese Tabellen lesen. Die findet ihr auch auf Hochschulstart. Und das ist sozusagen das zur Abiturbestenquote. Relevant.
Was aber gut, was ja wirklich gut, also was ich zumindest gut finde, weil es war ja eine Zeit lang, oder was heißt eine Zeit lang, es war ja die ganze Zeit eigentlich die letzten Jahre so, dass du ein Abi schon von 1,0 haben musstest. Und so ist es jetzt halt wirklich über die Bundesländer hinweg vergleichbarer geworden. Und wenn du jetzt von mir aus wirklich in einem Bundesland wie NRW, Bayern, ich glaube sogar aber auch, dass das anscheinend das Abi ja in Sachsen und Sachsen-Anhalt echt schwer sein muss, dass die auch jetzt mit einem Schnitt von 1,3 einen Platz bekommen haben, ne? Wohingegen Brandenburg, habe ich gesehen, oft auch immer noch bei 1,0 war. Also von daher ist das jetzt zwischen den Bundesländern also wirklich vergleichbarer geworden. Und man braucht eben nicht mehr ein Abi überall von 1,0. Und selbst 1,0 oder 1,1 haben ja nicht immer einen Studienplatz bekommen die letzten Jahre.
Das stimmt. Man muss aber da zwei Sachen natürlich nochmal beachten, ne? Also erstens, dieser Vergleich geht ja jetzt nicht direkt auf den Schweregrad des Abis ab. Also so indirekt ja, aber es geht ja vor allem eher zu sagen, mit wie vielen anderen Menschen stehst du auch in Konkurrenz mit deinem Abi. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja jetzt nicht nur danach, oder du kannst nicht direkt sagen, das Abi ist dadurch schwerer direkt. Also absolut kannst du es nicht sagen. Indirekt lässt sich das schon irgendwo mäßig ableiten. Und zweitens muss man dann nochmal gucken, dass wir jetzt, wie gesagt, im Sommersemester sind, wo auch vorher schon der Abischnitt so ein bisschen sinkt, so leicht.
Ja, das stimmt.
Also wir haben auch vorher in den letzten Jahren schon Unis gesehen, die Leute mit 1,1 oder 1,2 vielleicht noch angenommen haben. Also das ist eine Sache, ja, hast du recht, aber da müssen wir immer so ein bisschen gucken, wie war es auch vorher.
Ja, klar. Also das soll ja jetzt eh keine Prognose sein fürs Wintersemester, wie es safe sein wird, ne? Das wissen wir eh nicht. Das ist ja nur eine Tendenz, die man jetzt das erste Mal, ich meine, das ist jetzt das erste Mal, dass das Verfahren so abgelaufen ist, ne? Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Trend, den man daraus erkennen kann, in welche Richtung das geht. Ich gehe auch davon aus, dass es im Wintersemester nochmal ein bisschen schwieriger wird. Da kommen die ganzen Neuabiturienten nochmal mit dazu. Da hat man eh meistens mehr Bewerber.
Ja, genau. Ich sag mal so, wir können ja mal weiter gucken. Jetzt bei der zusätzlichen Eignungsquote, wenn wir uns die jetzt mal angucken, das war jetzt die letzte Quote, wo jetzt noch Wartesemester mit angerechnet werden und wo man eben diese ganzen anderen Kriterien noch hatte. Da sind wir, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, in den Unis, so Berlin, Erlangen-Nürnberg, Bayreuth, Gießen, Göttingen, also da sind wir bei relativ hohen Werten. Die pendeln sich alle so um die, ja, ich würde sagen, zwischen 80 und 85 an. Wir haben da mal einen Ausreißer mit Köln mit 75 Punkten aus 100, muss man ja immer gucken. Das scheint schon jetzt recht hoch zu sein. Und ich vermute, wissen kann man es nicht, aber ich vermute, dass die benötigte Punktzahl im Winter noch ein Ticken höher wird. Und da können wir ja mal ein bisschen überlegen, woran das liegen könnte. Also was sich meiner Meinung nach daraus erstens so ein bisschen ableiten lässt, ist, du brauchst auf jeden Fall für die ZEQ unendlich viele Wartesemester. Also man muss gucken, was wir eben nicht gesagt haben, das wird bis zu 15 Punkten gecapped. Also gut, haben wir indirekt gesagt, man kann maximal 45 Punkte kriegen. Das heißt, 15 Wartesemester maximal. A3 Punkte sind dann 45. Und die braucht man für diese Quote. Wenn man sich über diese Quote bewirbt, braucht man die. Beispiel, ich habe in Facebook in einer Gruppe gesehen, da treibe ich mich so ein bisschen rum, da war jemand, hatte 13 Wartesemester, Abi von 1,8, 3 Jahre Berufsausbildung und ein TMS mit einem Prozentrang von 59%. Für die Leute, die das nicht so einschätzen können, 59% ist so ziemlich im Mittelmaß. Also das ist nicht richtig schlecht, das ist aber erfahrungsgemäß auch nicht sonderlich gut bezüglich der letzten Jahre gewesen. Die hat einen Platz bekommen, aber nicht über das ADH, nicht über die ZEQ, sondern über das ADH. Das heißt, ihre Wartesemester von 13 Warte haben da nichts gebracht. Das war zu wenig. Je nachdem. Also sie, weil in das Auswahlverfahren der Hochschulen zählt ja eben auch der TMS mit rein. Und für die ZEQ, also zusätzliche Eignungsquote auch. Aber was sie da wahrscheinlich dann rausgeschmissen hat, waren die Wartesemester. Und weil da eben ihr Abi, was wahrscheinlich von 1,8 auch jetzt wirklich nicht schlecht ist, dann ihr im Auswahlverfahren mehr gebracht hat. Aber ich vermute, dass das für die Zukunft bedeutet, oder jetzt zumindest für das Wintersemester, ZEQ nur mit so gut wie maximaler Anzahl von Wartesemestern.
Ja, was heißt so gut wie? Ich meine, sie hat ja so gut wie die maximale Anzahl gehabt, ne? Mit 13 Wartesemestern geht ja nur noch 2 mehr. Deswegen, das ist dann für das Wintersemester echt hart. Oder man hat eben als Wartezeitler dann, weiß ich nicht, wenn sie jetzt eine Person wie sie, 13 Wartesemester, da muss der TMS halt dann auch wieder sehr gut ausfallen, wenn man den geschrieben hat, ne?
Ja.
Das wäre doch die andere Möglichkeit, dann noch Punkte zu bekommen, wobei du halt da prozentual halt echt weniger Punkte bekommst für den TMS als für die Wartezeit jetzt im Moment, ne? Also da wird's für die Wartezeitler wird's jetzt, ja, gefühlt jetzt oder nie, ne? So, und 15 Wartesemester. Ansonsten weniger wird's halt echt schwierig. Also das ist ziemlich kritisch. Also ja, sehe ich genauso wie du. Wahrscheinlich wird man seine 15 Wartesemester zusammen bekommen müssen, einen einigermaßen anständigen TMS geschrieben haben, am besten noch eine Ausbildung gemacht haben, weil die wird ja auch immer gut bewertet. Wenn man jetzt nur gewartet hat, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil, ja, wie du gesagt hast, da auf seine 80, 85 Punkte oder mehr, da muss man halt auch erstmal drauf kommen, ne? Auch wenn, selbst wenn du die 45 Punkte ja bekommst fürs Wartesemester, ja, da hast du ja gerade mal die Hälfte.
Ja, ich schätze, dass in dem Fall, bei dem Beispiel, was ich eben angebracht habe, wirklich das Abitur im Auswahlverfahren irgendwie nochmal die Notfalllösung war sozusagen. Weil, anderes Beispiel, da haben wir jemanden mit 10 Wartesemestern, sind 3 Wartesemester weniger als das Beispiel davor, ein Abi von 2,2, auch eine anerkannte Ausbildung, 2,5 Jahre Berufserfahrung und ein TMS von 40%, also Prozentrang 40. Das ist in allen Maßen schlechter, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das so viel weiter nach hinten schallert und also so viel schlechter ist. Und da gab es dieses Jahr dann im Sommersemester keinen Platz. Also man kann daraus vielleicht so ein bisschen ablesen, also sowohl über die Eignungsquote nicht, als auch über das Auswahlverfahren nicht. Also ich vermute, dass da das Abitur jetzt ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war. Und eben, wie gesagt, wie du sagst, der TMS, ne? Klar, sie war jetzt überall ein bisschen schlechter, aber ich finde es extrem schwer. Aber was daraus ableitbar ist, wie gesagt, ZEQ, Wartesemester wichtig und vor allem, wie du schon sagst, der TMS.
Ja, der TMS. TMS vor allem auch richtig dann im Auswahlverfahren der Hochschule. Da sogar noch wichtiger gefühlt. Ja. Der ist ja essentiell. Ja, also ohne den kommst du ja gar nicht mehr rein. So, ne, das ist ja sowohl für die zusätzliche Eignungsquote als auch für das Auswahlverfahren der Hochschule wird der TMS einfach unumgänglich, weil auch in Zukunft gesehen, wenn die zusätzliche Eignungsquote die Wartesemester abnehmen, wird prozentual wahrscheinlich der TMS da steigen, schätze ich mal zumindest. Und beim Auswahlverfahren der Hochschule ist es ja das Gleiche, der TMS wird da einfach immer stärker gewertet werden. Wo jetzt aber dieses Semester zum Sommersemester echt aber noch recht so gefühlt dann doch sehr viel weniger Punkte gebraucht wurden als über die ZEQ. Eben, weil da so, meistens waren es so 60, vielleicht sogar ein bisschen weniger Punkte, die man gebraucht hat, um einen Platz zu bekommen, ne? Zumindest laut den Grenzwerten von Hochschulstaaten, ne?
Ja, also beim Auswahlverfahren waren es wesentlich weniger Punkte. Da war ich auch echt ein bisschen überrascht und generell auch sehr viele TMS-Ergebnisse, die jetzt, ja, ich will da, ne, nur Leute, damit ihr es wisst, ich habe jetzt selber keinen guten TMS geschrieben, ne? Also mir geht es nur darum zu sagen, die TMS-Ergebnisse sind momentan fürs Sommersemester teilweise gar nicht so übertrieben gut gewesen, um noch einen Platz zu bekommen sozusagen. Und da ist es schwer, eine Prognose zu machen, aber ich glaube einfach, jetzt kommt noch dazu, das ist jetzt das erste Jahr, in dem man weiß, dass der TMS so wichtig sein wird. Wir haben keine Neuabiturienten dabei. Viele Leute, die den TMS jetzt noch nicht geschrieben haben und dem in dem Sinne noch nicht so für wichtig empfunden haben und sich jetzt wahrscheinlich auf einer anderen Basis jetzt drauf vorbereiten. Ich glaube, dass gerade das Auswahlverfahren durchaus einen Sprung machen könnte, was die Punkt, also benötigte Punktzahl angeht. Und kommt auch noch als zusätzlicher Faktor dazu, wir wissen ja nicht, wie die Universitäten aus dem Wintersemester, wie gesagt, Stichwort 3.6., die Auswahlkriterien setzen. Es kann ja durchaus sein, dass da auch sehr, sehr viele Unis sind, die einen hohen TMS oder viele Punkte an den TMS vergeben. Könnte ja aber auch sein, dass es viele Unis gibt, die es nicht tun. Und dann könnte sich das auch nochmal verändern, das Bild.
Klar, das, also, ist, das so, wissen wir jetzt halt noch nicht, ne, wie das am 3.6. dann aussieht, wie die Verteilung da so sein wird, ne? Richtig. Was aber auch noch, wovon die, also was man auch noch positiv sagen könnte, vielleicht, was sich noch gut auswirken könnte auf die Leute, die sich auf das ADH bewerben, dass die Prozentzahl von der Abiturbestenquote sich ja auf 30% erhöht hat und da, zumindest jetzt zum Sommersemester hin, tendenziell ja das Abi ein bisschen, auch ein bisschen ein schlechteres gereicht hat oder halt auch darüber mehr Leute den Platz bekommen haben, dass die Konkurrenz ja quasi, diese Spitzenkonkurrenz von den Abi von 1,2, 1,3 oder 1,1 oder 1,0, dass die ja auf jeden Fall rausfallen für die Abiturbestenquote. Das heißt, tendenziell könnte es sein, dass sich dann auch das positiv auswirkt auf die Leute für die Abiturbestenquote, dass man da dann auch ein nicht ganz so extrem gutes Abitur braucht oder einen ganz extrem guten Schnitt braucht und trotzdem noch relativ viele Punkte bekommt für das NC-Kriterium.
Definitiv. Generell ist es ja auch so, dass es mittlerweile, sagen sehr, sehr viele in den Foren, so ein bisschen so ein Do or Die ist. Schreib den TMS oder krieg halt keinen Platz, ne? Also, du hast recht mit der Abi, also diese Abi-Noten-Sache ist so eine Sache, wo ich sage, da hat man so wenig Einfluss drauf. Also, wir haben ja schon tausendmal darüber gesprochen, dass Abi extrem abhängig von vielen Dingen ist. Und ich glaube, der Großteil der Leute, die jetzt hier zuhören, die wollen es eigentlich wissen, die wollen eigentlich was übers Auswahlverfahren und die ZEQ wissen. Und da, auch wenn es vielleicht nervig wird, muss ich nochmal einmal auf den TMS irgendwie rumholzen, weil ich habe auch viele Leute gehört, die gesagt haben, ich habe jetzt eben gesagt, wie gesagt, eine Ausbildung, ich habe also mein Abi ist okay, ich habe die sind viele Wartesemester, jetzt kommt es auf den TMS an, den muss ich jetzt schreiben, wenn ich den richtig gut schreibe, dann habe ich so gut wie überall eine Chance, egal wo ich hin will, wenn ich den richtig schlecht schreibe, dann war's das, so ein auf den, das ist natürlich eine Sache, das ist jetzt ein bisschen plakativ und so ein bisschen so ein Ultimatum mäßig gesetzt, aber ich habe das Gefühl, also ich hoffe, dass es nicht in so eine Richtung hinausläuft, weil dieser TMS eben, wie gesagt, so eine Once-in-a-Lifetime Opportunity ist, wie man so gerne sagt, weil man kann ihn halt leider nur einmal schreiben und für die Leute, die ihn jetzt schon geschrieben haben und ihn in den Sand gesetzt haben, ist es halt echt scheiße. Und wie gesagt, es ist sehr schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, was ich nicht hoffe. Und ich hoffe halt, wie gesagt, nicht, dass es in so eine Richtung läuft, dass das so wichtig wird. Aber es könnte halt eben sein.
Ja, ich denke, dass es in so eine Richtung gehen wird. Also der TMS, der ist, sie ist ja in jeder Quote fast ja klar, außer Abiturbestquote nicht, ist der extrem wichtig. Ich denke mal, das ist auch allen klar. Also den TMS musst du jetzt schreiben. Dass man den jetzt nur einmal im Leben schreiben kann und sowas, ist halt, sehe ich jetzt auch schwierig, ist eine schwere Sache. Hast einen schlechten Tag, verkackst du den, ja, dann ist quasi vorbei, gefühlt. Vor allem, weil die Konkurrenz ja in Zukunft tendenziell eher mehr wird, weil eben alle den TMS schreiben, auch schreiben wollen, auch schreiben müssen. Das heißt, der Prozent, die Konkurrenz wird ja viel größer und das heißt, es wird viel schwerer, diesen Test zu schreiben. Auch wenn man jetzt vielleicht, weiß ich nicht, genauso gut abschneidet, wie man die letzten 2 Jahre von mir aus abgeschnitten hätte im TMS, kann es ja sein, dass die Konkurrenz so viel größer wird, dass man im Prozentrang, weil man ja immer in Relation zu den anderen gesetzt wird, einfach viel, viel weiter nach unten rutscht. Das heißt, eigentlich wird die Konkurrenz wird ja viel, viel größer für den TMS und dann wird es tendenziell eher noch schwieriger, dann hohen Prozentrang zu holen. Von daher vielleicht jetzt fürs Sommersemester lief das noch ganz gut, vielleicht jetzt fürs Wintersemester auch noch, aber ich sag danach, die Jahre, ist ja allen eigentlich klar, das wird sich ja auch rumsprechen, dass man den TMS extrem gut schreiben muss und da werden sich dann auch dementsprechend die Leute gut drauf vorbereiten und die Konkurrenz wird größer und dadurch wird es, schätze ich mal, viel, viel härter dann guten im TMS viele Punkte zu bekommen.
Ja, also ich glaube, unsere Message ist an sich klar geworden. Zitat unser Dozent, Justin, wenn Sie es jetzt wirklich noch nicht verstanden haben, dann haben Sie es bis jetzt immer noch nicht begriffen. Das, was wir sagen wollten, ist eigentlich klar geworden.
Jo, so. Ich denke, ja. TMS muss man schreiben und ach genau, das wollten wir noch klar sagen, ne? Bewerbt genau euch an jeder Uni. So, ja, ihr könnt euch doch eher an allen bewerben. Ja, das ist, also wir beide mussten uns damals noch eine Mathematikformel aufstellen, bei welchen Unis wir uns jetzt am besten bewerben, welche 6 Unis. Ja, ihr habt den Luxus, ihr könnt euch jede Quote, jede Uni bewerben, haut das überall hin raus. Ja, ihr könnt das ja immer noch ablehnen. Das Angebot, wenn ihr eins bekommt. Also wenn ihr jetzt eine Zusage bekommt von mir aus, wo ich sage, boah, da gehe ich jetzt auf gar keinen Fall hin, so wichtig ist mir das Medizinstudium auch nicht, dann könnt ihr das ja immer noch ablehnen. Aber erstmal überall bewerben, würde ich zumindest so machen.
Definitiv, vor allem, wenn du ablehnst, heißt das nicht, dass du den Platz blockiert hast, sondern rückt halt irgendwo anders jemand auf. Ja. Das ist ja völlig wurscht. Du kannst ja teilweise auch eine Zulassung bekommen, die in Anführungsstrichen reservieren und warten noch, bis die anderen Zulassungen auch kommen. Das geht ja mittlerweile auch. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich meine Präferenz auf 7, habe mir jetzt ein Angebot gestellt, vielleicht kommt ja noch eins auf Platz 3 und dann nehme ich halt das. Das geht ja auch.
Und, genau, weil einfach andere das absagen und sowas und man rutscht hoch und sowas und dann kann es natürlich sein, dass man dann halt den Platz, den man lieber haben möchte, dann bekommt.
Richtig. Eine letzte Sache für die Leute, die es jetzt wirklich gar nicht abhalten, also die es nicht mehr aushalten können und unbedingt jetzt ausrechnen möchten, welche Punkte sie also irgendwie ungefähr bekommen würden in der Auswahl, also in der Quote fürs Auswahlverfahren oder in der zusätzlichen Eignungsquote. Es gibt dann einen Instagram-Account, da muss man, wie hieß der jetzt nochmal, jetzt habe ich es wieder vergessen.
Planvoll?
Planvoll, genau das war es, Planvoll. Die hat da ein paar Tabellen, die sind so ein bisschen vorläufig, das sind Erfahrungswerte, aber zeigt euch ganz genau, wie ihr mit eurem TMS-Ergebnis, wenn ihr schon eins habt, mit eurer Abiturnote, mit eurer Berufserfahrung, mit eurem Dienst ausrechnen könnt, wie viele Punkte ihr in den einzelnen Quoten ungefähr erreicht hättet. Und dann könntet ihr gucken, im Sommersemester hätte es jetzt in Berlin gereicht oder eben nicht. Aber Achtung für die Leute, die sagen, ich habe noch kein TMS geschrieben. Ihr könnt schwer voraussagen, wie viel Prozent ihr bekommt, also welchen Prozentrang ihr machen werdet. Und zweitens, das Sommersemester ist tendenziell eh mal ein bisschen einfacher und es kann sich bis dahin noch viel tun. Muss nicht, aber es kann. Deswegen würde ich das nicht unbedingt ja als festen Wert nehmen. Und dann kommt noch dazu, die Rechnung ist halt auch vorläufig. Also die kann auch immer noch recht stark abweichen. Aber für die Leute, die das machen möchten, wie gesagt, Planvoll Instagram-Account, da gibt es dann oben eine Story, die könnt ihr euch angucken. Die rechnet das einmal mit euch durch.
Ja, ist nur,
und dann würde ich sagen,
ist nur so ganz grob. Ne? Ich möchte auch noch eine Sache vielleicht noch sagen, die vielleicht so ein bisschen Hoffnung für die Zukunft noch gibt. Ich habe noch mal was gelesen, nämlich, weil ich habe mich gefragt, ob
Nein, sag das nie.
Kurz
an die Frage. Leider können wir ja keine Umfrage starten, ne? Aber es würde mich mal interessieren, wie viele Leute, als du gesagt hast, ich habe mich gefragt, gerade absolut in die Ecke gecringed haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wer sagt, also, ja, vielleicht beleidige ich ja jetzt auch irgendwelche Leute, die das auch sagen, aber
alle, die aus dem Schwabenland kommen.
Ich habe mich gefragt.
Ja. Egal, könnt ihr uns ja mal schreiben an küchenmedizin@gmx.de, Küche mit UE. Wenn ihr Fragen habt, sowieso auch gerne nochmal was dahin schreiben. Aber da könnt ihr uns auch gerne sagt das tatsächlich jemand von euch fragt oder nicht. Das habe ich jetzt gerade nur so, sagt ein Dozent nämlich immer von uns, da haben wir uns ein bisschen drüber kaputt gelacht, aber ich weiß, dass das viele, ich glaube in Stuttgart vor allem, sagen das echt viele, ne? Aber egal, ist jetzt sehr ausgeschweift heißt es, na egal. Nee, ich habe mich nämlich gefragt, eigentlich ist ja die, man will ja eigentlich den NC, wollte man ja herabsetzen und sowas. Und das Einzige, was man halt eigentlich machen kann dafür, ist ja, oder zumindest aus meiner Meinung nach, das Beste wäre, mehr Studienplätze zu schaffen. Ja, weil dann einfach mehr, das Angebot würde größer werden, bei geringerer Nachfrage würde eben der NC tendenziell eher weniger werden. Und das habe ich mal gegoogelt vorhin und habe tatsächlich gefunden, dass man, oder dass die Forderung zumindest ist, 6.000 mehr Studienplätze zu schaffen. Aktuell hat man 10.000, ob das jetzt fragt, also das ist jetzt fraglich, ob man wirklich 6.000 mehr Studienplätze schaffen kann oder nicht. Aber man plant tatsächlich schon in Augsburg und Bayreuth werden irgendwann in den nächsten Jahren 350 neue Studienplätze geschaffen, weil man da an den Unis Medizin nochmal neu einführt als Studiengang und in NRW, in Bielefeld auch nochmal 300 neue Plätze. Das sind schon mal 650 plus nochmal in Chemnitz werden auch nochmal 50 geschaffen, ist man schon bei 700 neuen Plätzen, was tendenziell auch den NC eher wieder nach unten treibt, was echt ganz gut ist. Also die Tendenz ist auf jeden Fall wichtig.
Das klingt stabil.
Das ist stabil. Und weißt du, was ich auch gelesen habe? Wird jetzt für uns interessant, dass gefordert wird, dass man im PJ 1.500 Euro im Monat verdient. Das finde ich auch sehr stabil. Das finde ich sehr nice. Das Einzige, was mich stutzig gemacht hat, der Artikel war von 2018. Wir haben jetzt 2020. Also fraglich ist, wie die Umsetzung dann natürlich ist. Aber das mit Augsburg, Bayreuth, Bielefeld und Chemnitz, so wie es in dem Artikel stand, ist das schon ziemlich in Stein gemeißelt, dass das in den nächsten Jahren kommen wird.
Man kann es einem nur wünschen. Jo. Ich meine, wir kennen es selber. Es ist immer bescheuert, wenn man den Platz nicht bekommt und man es eigentlich unbedingt machen will und auch schon so viel geopfert hat dafür. Gerade an die Leute mit der Wartezeit, ne?
Und dieses Gefühl einfach, ne, diesen Zulassungsbescheid eben nicht, sondern diesen Ablehnungsbescheid zu bekommen, ne, der ist unbeschreiblich schön, ne? Du bekommst so, weiß nicht, wie viele Semester ich mich hintereinander für das Studium beworben habe und jedes Mal Ablehnungsbescheid, 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 Ablehnungsbescheid. Egal, ne, das ist hart frustrierend. Und wenn man dann mal den Zulassungsbescheid bekommt, ne, da guckt man erstmal 10-mal hintereinander drauf und fragt sich, ob das tatsächlich sein kann oder nicht.
Ja. Aber Punkt Ablehnungsbescheid, wenn ihr einen bekommt und nicht wissen wollt oder sollt wissen, nicht wissen wollt, was ihr macht, nicht wisst, was ihr machen sollt, so, jetzt hab ich's, dann gerne nochmal zu einem späteren Punkt hier einschalten, denn da kommen noch Folgen. Weil wir auf jeden Fall nochmal alles durchgehen wollen, was gibt's für Alternativen. Und dafür, wie gesagt, dürft ihr gerne abonnieren.
Sehr gerne. Und übers Ausland haben wir ja schon gemacht.
Eine Folge übers Ausland haben wir schon gemacht. Denn Lukas hat ein Jahr lang in Szeged, Ungarn, studiert. Auch da dürfen wir euch gerne einmal hinverweisen, wenn es irgendwie interessant ist. Und ja, ich meine, das Monster TMS haben wir auch schon behandelt. Ne? Da haben wir eine richtig knackige Folge zu rausgeschallert oder die wird jetzt hier rausgeschallert noch. Da ist alles drin. Also wenn ihr euch die anhört, das klingt gerade wie so richtig billige Werbung, ne? Aber ich wollte gerade sagen, wenn ihr euch die anhört, dann wisst ihr zumindest, was ihr machen müsst. Und dann wisst ihr zumindest, wie es sich anfühlt, da in so einem Test zu sitzen. Jo. Ist vielleicht einfach mal so für einen Einstieg. Hast du das damals auch immer so gemacht, wenn du in der Schule saßt und du hattest keinen Bock mehr zu lernen, dann hast du gesagt, ja gut, komm, gucke ich mir ein Video dazu an, dann machst du ja noch was. So ist es mit unserem Podcast. Wenn ihr keinen Bock habt, schon zu lernen, dann hört euch die Folge an, dann macht ihr wirklich was, dann hört ihr euch nämlich an, was ihr können müsst und wie ihr es umsetzen könnt.
Ja, ja, und wie man sich da so ein bisschen fühlt und sowas, ne, da haben wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie das überhaupt so ist, ne. Und wenn ihr sonst noch weitere Fragen habt, verweise ich gerne nochmal auf die E-Mail-Adresse küchenmedizin@gmx.de, Küche mit UE, und dann könnt ihr uns gerne Fragen stellen, dann beantworten wir die bestimmt, machen wir gerne auch mal nochmal irgendwie eine Folge zwischendurch, wo wir einfach auf eure Fragen eingehen oder die nochmal beantworten können. Wenn noch irgendwie was unklar ist, ob das jetzt zum Zulassungsverfahren ist oder zu den anderen Folgen natürlich auch immer gerne, dann gehen wir da nochmal drauf ein, ne?
Jo.
Gut, ich mach zu, ne? Dann schließe ich den Podcast für heute.